Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Zwei Frauen, zwei Brüste. Wir sind der Podcast rund um das Thema Brustkrebs. Wir sprechen über unsere eigenen Erfahrungen und laden auch Gäste ein, die erzählen, was sie erlebt haben oder was ihr Fachgebiet ist, wo wir vielleicht nicht mitreden können. Was es gibt, natürlich sind auch lustige Momente, Momente zu schmunzeln. Was wir aber auf gar keinen Fall möchten, ist die Krankheit auf irgendeine Weise zu bagatellisieren.
Ach Alex, wenn es nicht so traurig wäre, wir reiten heute so ein bisschen wieder auf dem Thema rum, das sich gar nicht so in der körperlichen Gesundheit befindet, sondern so im allgemein organisatorischen mit, sage ich jetzt mal. Und ich freue mich sehr, dass wir zu diesem Thema, ich sage jetzt einfach mal, vielleicht könnte das Thema sein, es gibt nichts, was es nicht gibt, Dana eingeladen haben. Dana ist Juristin und unterstützt uns heute mit gar nicht so trockenen Themen, wie man vielleicht vom Fachgebiet in erster Linie erwarten würde. Dana, wir freuen uns sehr, dass wir uns hier das erste Mal tatsächlich in einer Dreierrunde auch im Gespräch befinden. Herzlich willkommen bei uns.
Hallo Paula, hallo Alex. Ich freue mich.
Ja, wir freuen uns auch. Dana, magst du ganz kurz erzählen, wer du bist? Und dann gehen wir danach ein bisschen auf das Thema ein. Das ergibt sich dann so quasi schon ein bisschen.
Sehr gerne. Ich bin Dana, ich wohne in der Nähe von Leipzig, bin 40 Jahre alt und habe eine 7-jährige Tochter. 2016 bin ich an Brustkrebs erkrankt. In meiner linken Brust hatte ich 3 Tumoren. Der war hormonpositiv und HER2-neu positiv. Das sind so Rezeptoren, die ihr ja schon mal erklärt habt. Und ich habe das ganze Programm durchgelaufen. Also bei mir war noch, ich war noch high risk. Ich hatte Lymphknotenbefall. Meine Lymphknoten wurden gestanzt. Also bei dieser Gewebeprobe war auch in den Lymphknoten Krebszellen vorhanden. Und deswegen habe ich eine dosisdichte und dosisintensive Chemotherapie machen müssen. Und danach eine OP. Ich hatte eine subkutane Mastektomie beidseitig, weil ich noch so eine Genmutation, die damals noch so nicht ganz erforscht war, die hieß PALB2, hatte. Und also die heißt auch noch so. Und dann hatte ich Bestrahlung. Vor meinem Leben, vor meinem Krebsleben, vor meinem ungewollten Ausflug in diese Welt war ich lange Jahre als Rechtsanwältin tätig. Nach meiner Diagnose habe ich aus Gründen, wie Paula immer so schön sagt, in den öffentlichen Dienst gewechselt und bin dort jetzt Juristin bei einer obersten Landesbehörde.
Ja, sehr spannend. Ja, es ist ja bei vielen so, dass sich das Leben einfach auch ein bisschen ändert durch so eine Diagnose und man verschiedene Einblicke auch erhält. Und ich glaube, dass was bei dir das Spannende ist, dass du eben als Juristin ja nochmal so einen anderen Background mitbringst und aus einem anderen Blickwinkel die einzelnen Geschichten dir anschaust, die von denen du hörst. Oder erzähl doch vielleicht, wie kommst du mit so Geschichten in Berührung? Ich weiß, wir hatten mal miteinander zu tun, das erzähle ich ganz gerne jetzt. Und so hatte ich nämlich einen juristischen Fall und das hatte ich darüber erzählt auf den sozialen Medien und sofort hat mich die Dana kontaktiert und gesagt, lass dir das nicht gefallen, gib mir mal die Sachen, ich guck mir das an. Da musste klagen und das habe ich dann auch gemacht. Also du bist da wirklich mit sehr viel Eifer und Herzblut dabei. Erzähl doch mal, wie du mit Leuten, sind es nur die sozialen Medien, die dich verbinden mit anderen Krebspatienten und ihren rechtlichen Problemen?
Baustellen. Ja, also ich klinge ja so wie ein kleiner Wachhund. Wenn es um Ungerechtigkeit geht, kann ich nie anders. Dann brodelt es in mir. Angefangen hat es bei mir, ich habe selber 4 Baustellen juristischer Art. Trotz Juristin konnte ich die nicht selber machen. Mir wurden zum Beispiel nach einem Jahr, bekam ich einen Anruf von der Krankenkasse, wegen eines Fehlers müsste ich jetzt knapp 20.000 Euro Krankengeld zurückzahlen. Ich habe Probleme mit dem Finanzamt gehabt. Ich habe Sozialrechtsstreit. Also ich hatte die komplette Bandbreite und meine Mama meinte immer, du als Juristin, wenn das bei dir schon so gehäuft aufkommt und du das ja eigentlich gelernt hast, selber zu klären, was machen denn dann die anderen? Wie gehen die anderen, die zu schwach sind, die das nicht verstehen. Diese ganze Juristensprache ist ja auch eine eigene Sprache. Die Bescheidsprache in der Bürokratie, wie machen die das?
Ja, vor allem, wenn du kein Muttersprachler bist, das muss man auch mal denken. Du bist geschwächt, ne? In der ganzen Situation, hast eh keinen Nerv für nix. Und dann sprichst du vielleicht die Sprache noch nicht mal
so gut. Ja, und selbst ich während der Therapie, wir haben im Vorgespräch schon mal gesprochen, da hast du halt eine kognitive Fähigkeiten von einer Amöbe. Das muss ich einfach sagen bei mir. Es war so, ich habe es nicht verstanden.
Da kann man nicht widersprechen.
Ich habe es nicht verstanden. Es war mir auch zu viel. Ich war lost. Also ich hatte Todesangst. Und in dieser Todesangst möchtest du nicht 37 Formulare ausfüllen. Und während der Chemo in irgendwelchen Pausen irgendwelche Einwilligungserklärungen unterschreiben, obwohl du nicht mal alleine nach Hause fahren kannst danach, sondern einen Taxischein brauchst, meines Erachtens gar nicht geschäftsfähig bin, aber du musst ganz viele Sachen unterschreiben, die du dann einfach vergessen hast, wo du die Reichweite nicht weißt. Und ich habe bei einem Vortrag in der Leopoldina in Halle bin ich auf eine Krebsgesellschaft aus Sachsen-Anhalt aufmerksam geworden und habe während des Vortrags, ich fand es so toll, direkt eine E-Mail hingeschrieben, ich möchte irgendwie mich bei euch einbringen. Ich wusste nicht, dass Krebsgesellschaften auch juristisch beraten. Man kennt ja die blauen Hefte von der Krebsgesellschaft, die da immer auslagen. In meinem Krankenhaus waren die grün und dachte ich, wo kommen die jetzt her? Und da stand ganz viel Medizinisches drin, aber ich wusste nicht, dass die eben auch rechtlich beraten. Und so, dass ich seit einigen Jahren Sachverhalte geschickt bekomme über eine Mittelsperson. Also ich spreche nicht mit dem Patienten selber. Ich möchte das ein bisschen von mir weghalten, weil es einfach diesen objektiven Sachverstand beeinträchtigt, weil mich dann die Geschichten so sehr fangen. Die sperren mich einem Denken und dann muss ich ein bisschen auf mich aufpassen. Und dann bekomme ich Geschichten geschildert und versuche durch Urteile, die ich raussuche, durch Verfahren, die ich erkläre, durch Sachen, wo ich darauf hinweise, hier, guck mal, das ist aber ein Bescheid, auch wenn er nicht so aussieht, einigen zu helfen und berate die nicht direkt eins zu eins, sondern immer über die Krebsgesellschaft gebe ich Tipps, wie man was besser machen kann. Ich schreibe, die haben so eine Patientenzeitschrift, da schreibe ich, versuche ich juristische Sprache ein bisschen verständlicher rüberzubringen und versucht da irgendwie, dass den Leuten einfach, dass sie wissen, hey, wenn ich eine Therapie habe und jetzt mich nicht auf diesen Bürokratiekram konzentrieren kann, was ich komplett unterschreibe, mir ging es genauso, dann ist da jemand da, der mir helfen könnte und die zumindest in der Krebsgesellschaft, wo ich im Ehrenamt tätig bin, die sind alle auch psycho-onkologisch ausgebildet. Die wissen, das ist ihr Handwerkszeug, die wissen, was sie fragen müssen und die wissen einfach, wie es den Leuten geht und die können das handeln.
Und, also Dana, ist deine Aufgabe jetzt eigentlich, also ich muss einfach mal dazu sagen, wir haben das ja auch oft oder wir haben auch oft darüber berichtet, wir haben das administrative Albträume genannt.
Ja, ich habe die Folge gehört.
Genau, du sagst auch als Juristin, selbst mir ist das passiert. Und auch im Austausch mit anderen Betroffenen stellen wir immer wieder fest, das ist überhaupt gar kein Einzelfall. Ne? Also weil man sich auf einem Gebiet befindet, wo man, das man strukturell gar nicht kennt, wo man die Sprache nicht kennt, wo man Fristen, Abläufe nicht kennt, wo man nicht versteht, wie die einzelnen Institutionen ineinander greifen und wie man denen zuarbeiten soll. Das ist aber unser Job offensichtlich, also als Patient. Bist du sowas, kann man sowas sagen wie, du bist so ein bisschen der Übersetzer, also du machst diese Abläufe und Strukturen vielleicht für Patienten sichtbarer, zugänglicher, niedrigschwelliger?
Ja, also ich versuche schon zu helfen, wo ich kann. Normalerweise würde ich jedem empfehlen, einfach aus Berufskrankheit, nimm dir halt einen Anwalt. Viele scheuen immer noch vor Anwalt, der Alex habe ich auch geraten, zurück, weil man erstens nicht weiß, wie teuer ist das jetzt. Will man intime Sachen, ich finde, eine Brustkrebserkrankung ist intim, will man das einem Anwalt nach dem allgemeinen Verständnis irgendwie sagen? Und da muss ich auch mal eine Lanze brechen für die Rechtsanwaltschaft. Ich habe es halt auch gemacht und Man muss, wenn man merkt, man kommt nicht weiter, nicht den Brief irgendwo in die Schublade legen, sondern gucken, wo ist denn vielleicht ein Anwalt in der Nähe, der muss nicht in einer großen Stadt sitzen. Also ich habe jetzt in einer familienrechtlichen Angelegenheit einen in einer kleinen Stadt nebenan und das ist auf Augenhöhe und da muss man einfach auf sein Bauchgefühl hören. Und wenn man Angst hat wegen der Kosten, wir haben eine Verfassung, Gott sei Dank in Deutschland, da steht drin, dass jeder ein Recht auf einen gesetzlichen Richter hat. Und wenn du den nicht bezahlen kannst, dann gibt es auch Prozesskostenhilfe, Beratungshilfe. Also man sollte sich da nicht abschrecken lassen, nur weil es was kostet. Ne? Und Alex weiß das auch. Und wenn man gewinnt, kriegt man ja die Kosten meistens noch erstattet. Aber das ist so ein langer Weg. Also man nicht alles mit sich machen lassen. Wenn irgendwie was komisch ist, ist eine Anlaufstelle, eine Krebsgesellschaft, die man auch in Zeiten von Corona haben es gezeigt. Man kann da auch ein Zoom-Meeting machen und irgendwie seinen Brief dorthin. Das muss halt nur dahin kommen, damit die das lesen, weil ich immer schwierig finde, telefonische Beratung. Der Patient weiß ja gar nicht, was er fragen soll. Der versteht dieses Schreiben ja gar nicht. Der weiß ja überhaupt nicht, was da ist. Ich hatte ganz viele Fälle, ich gebe euch dann noch ein paar Beispiele, wo man das nicht erkennen konnte, wo selbst ich geguckt habe, ja, ach krass, das ist jetzt hier ein Bescheid. So unfassbar. Also ich will einfach, dass die Leute wissen, wenn ich nicht weiter weiß, es gibt die Anwaltschaft und es gibt halt auch Krebsgesellschaften und wendet euch dahin und die sind wirklich eine super Anlaufstelle. Das kostet nichts. Die finanzieren sich hauptsächlich aus Spenden. Obwohl es da jetzt noch eine Gesetzesinitiative vom Herrn Spahn gibt, dass die unterstützt werden vom Land, finde ich gut. Aber das ist jetzt gerade im Anfang in Kinderschuhen noch. Also nicht scheuen und vielleicht auch, wenn ältere Betroffene sind, dass die Angehörigen da anrufen und dass die dann halt sagen, guck mal, ich habe den und den Fall. Und das ist ganz oft, dass die Fälle sich wiederholen. Die haben dann sagen, ja, dann musst du das und das machen und wir begleiten dich im Widerspruch. Und dann ist es wirklich eine hohe Erfolgsquote, die da haben. Und das, was kriege ich dafür? Das ist mein Verdienst, meine Bezahlung dafür, dass ich anderen helfen konnte, die einfach aussichtslos dachten, die Sache ist aussichtslos. Und am Ende hat es dann doch ist dann doch gut ausgegangen. Es klappt nicht immer, gerade bei der palliativen Situation, also wo es keine Heilungsbewährung mehr gibt, sind wir manchmal zu spät.
Oh Mann. Und was ich da vielleicht gerne noch ergänzen würde, ist, dass es ja auch die Sozialverbände gibt, ne? Die auch ganz wertvolle Arbeit leisten. Also es gibt da schon viele Hilfsangebote. Ich bin aber ähnlich auch in einer Ohnmacht gewesen, dass mir alles einfach zu viel war. Deswegen, du hast mir gerade so aus dem Herzen gesprochen, dieses so blind Sachen unterschreiben, weil man sich einfach auf dieses ganze Kleingedruckte sich durchlesen. Ich konnte noch nicht mal den Beipackzettel von irgendwas, ne? Also das.
Ja, oder wie schnell man ja auch so in so Vorgängen weg ist, ne? Dass man sagt, okay, ich weiß, sie haben die Befunde, ich weiß, sie haben die Einverständniserklärung, ich kann sie jetzt nicht in Kopie mitnehmen. Ich weiß ja, wo ich sie in der Not holen kann und dann holt man sie nie, ne? Also ich finde es schön, dass wir nochmal darauf hinweisen, Fragen kostet ja nichts, ne? Also genauso wie du sagst, Alex, ne? Ich war eigentlich schon aussichtslos, ich hatte keine Kraft und keinen Bock mehr, ne? Man ist ja auch so Game Over irgendwann, dass man einfach sagt, diesen letzten Versuch, den mache ich nochmal. Also es lohnt sich.
Ja, also gerade diese Hürde, diese Angst zu nehmen, auch zum Anwalt zu gehen, das hast du gerade so schön zusammengefasst, Dana. Das ist es ja oft, dass du denkst, so, oh Gott, wenn ich zum Anwalt gehe und dann hier riesen Gerichtskosten und so. Und da ist es gut, wenn man halt einmal mit diesen Anlaufstellen auch sprechen kann. Also ob es eine Krebsgesellschaft ist, ob es der VDK ist oder ein anderer Sozialverband, ne?
Die dann auch meistens ihre Anwälte haben, die wirklich Empathie empfinden können. Ist ja nicht jedem Gott gegeben. Und die dann auch sagen, zu dem kannst du gehen und mit dem kannst du dich dann einfach öffnen. Und das ist dieses Schlimme ist, was Krebs für finanzielle Folgen hat. Also das kann man kaum abschätzen. Ich sage immer ich habe mich früher, also ich habe ganz lange mit Insolvenzrecht beschäftigt, für die insolventen oder illiquiden Bürger gibt es eine Schuldnerberatung und die werden da durchgeführt. Insolvenz ist kein Makel. Ich finde das gut, dass irgendwann, wenn man nicht mehr weiter weiß, dass man sich dann um ein Verfahren kümmert. Und das haben wir nicht. Wir sollen uns auf eine Therapie konzentrieren. Wirklich, in der du Todesangst hast, wo du nicht weißt, was es mit dir macht. Und dann sollst du dann dich klonen und dann noch diesen ganzen Bürokratiekram nebenbei machen. Und das finde ich, das ist unmenschlich, das schafft man nicht. Also ihr hattet neulich eine Folge mit der Anja, die war auch Juristin, die hat immer gesagt, ja, und dann habe ich das durchdiskutiert und dann habe ich das und dann einfach tun. Das super, kann ich nicht. Ich kenne auch ganz niemand, der den man so kennenlernt durch die Therapie, der hat gesagt, das ist einfach irgendwie, das macht mir nichts aus. Mhm. Ich konnte es nicht und so wird es den meisten gehen. Und dann, man soll nicht, ich will halt einfach den Leuten sagen, verzweifelt nicht. Es gibt da draußen Leute, die euch helfen, die da sind, die nur ihre Arbeit für euch machen und nehmt es an, versucht wirklich diese Hilfe anzunehmen. Ihr müsst euch auf eure Therapie konzentrieren. Das ist schon alles schwer genug und versucht die Bürokratie, schafft euch eine Basis, versucht die abzugeben. Und da sind auch Angehörige meistens mit überfordert, weil die eben, wenn die jetzt auch nicht ausgebildete Juristen sind, eben viele Sachen nicht wissen.
Du hast eben gesagt, du wolltest konkrete Beispiele nennen. Das ist ja ein bisschen theoretisch, was wir alles so erzählt haben. Ohne Namen zu nennen, wäre ich doch mal gespannt, wenn du uns mal so aus dem Nähkästchen ein bisschen plauderst.
Also mich hat das so ein bisschen, als ich mich auf die Folge vorbereitet habe, kennt ihr diese Crime-Podcasts?
Ja.
So Crime, also höre ich ja, ich liebe ja Crime-Podcasts und da erzählen immer Menschen so bestimmte Fälle.
Ja.
Und irgendwie kam mir das auch so vor wie ein Crime-Podcast. Also es ist jetzt vielleicht ein bisschen weit hergeholt, aber es gibt ja nichts, was es nicht gibt. Und ich wäre auch echt happy, wenn uns so ein Einblick unter Wahrung natürlich von Identitäten und so weiter und so fort, das ist ja völlig klar, ob du uns so einen Einblick geben kannst. Was ist so eine markante Challenge gewesen und wie konnte man die Person retten? Also das ist ja irgendwie auch so eine Basiszusatzinfo, die wir hier brauchen.
Also dass es immer gut ausgeht, kann ich nicht versprechen. Also ich habe mir Gedanken gemacht, natürlich in der Vorbereitung, habe einfach mal ein paar Fälle rausgesucht und muss wirklich nochmal zu Eingangs sagen, ich berate die nicht eins zu eins. Ich berate, wie du schon gesagt hast, Paula, zu abstrakten Sachverhalten, was man in so einem Fall machen könnte. Ich hatte zum Beispiel dann schrieb mich meine Vermittlerin da bei der Krebsgesellschaft an und sie hat einen Patienten, der hatte ein Karzinom irgendwo im Gesichtsmund, Zungen irgendwie Bereich, es gibt ja, wie gesagt, nichts, was es nicht gibt, und hatte von seiner Krankenkasse eine Kopfbestrahlung bezahlt bekommen. Mhm. Und durch diese Kopfbestrahlung sind ihm innerhalb von ein paar Wochen fast sämtliche Zähne ausgefallen.
Oh Gott. Mhm.
Und er wollte jetzt natürlich einen Zahnersatz haben. Und die Kasse hat natürlich abgelehnt. Die hat zu ihm gesagt, beweise du doch mal bitte, dass die Bestrahlung überhaupt notwendig war. Das erinnert mich ein bisschen an dich, Paula, als du nachweisen solltest, dass du eine Ablatio hattest. Ja. Und dann habe ich eben die Rechtsprechung gewälzt und da gibt es halt so eine Kataloge, wo eben steht, was notwendig ist und was nicht. Und die Patienten fallen vom Glauben ab. Also die sind, du musst erst einmal damit klarkommen, dass deine Zähne ausfallen. Also du denkst, du hast den Krebs jetzt geschafft und jetzt hast du keine Zähne mehr und dann sollst du das nicht ersetzt bekommen. Die ist gut ausgegangen,
die Geschichte. Und ganz ehrlich, ne, brauchen wir nicht drüber sprechen, Zähne sind unfassbar teuer.
Ja.
Also wenn jemandem alle Zähne rausfallen, boah.
Ja, vor allem, also
vom Schmerz, cool, ne, vom körperlichen Schmerz.
Das überhaupt ist ja auch du kannst ja auch nicht sprechen ohne Zähne. Du kannst, also ja, bist du ja wirklich nicht nur entstellt, äußerlich. Du kannst nichts mehr essen. Du kannst nicht richtig sprechen. Das ist ja, also das ist oberübelst. Und wenn ich dann denke, seien Sie doch froh, sind am Leben. Das ist doch okay mit den Zähnen. Was braucht denn die schon?
Also, und das kommt noch der Schamfaktor dazu. Ne? Also man kann ja selber mal irgendwie, wenn man Spinatplatz zwischen dem Zahn hat, ist man ja schon peinlich berührt. Und dass er überhaupt dann diesen Weg geschafft hat, zur Krebsgesellschaft und zu sagen, hier, das und so sieht's aus. Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Und am Ende hat er sein Gebiss bekommen. Also das war eine gute Geschichte. Die ist gut ausgegangen, aber das hat einiges an auch bösen Schreiben gekostet.
Und wie lange?
Das wollte ich gerade fragen.
Wie lange verzögert sich? Weil da haben ja auch viele Leute eine Hemmschwelle vor, ne? Also dass sie einfach sagen, dass Vorgänge sich so elendig lange ziehen, auch, ne? War das jetzt schnell klärbar?
Das war relativ schnell klärbar, weil ich dann schon immer sage, dann musst du mit der juristischen Keule kommen, dann musst du sagen, dann mache ich so ein, es gibt so ein einstweiliges Verfahren, da musst du das halt vorher klären lassen. Und es reicht komischerweise, wenn man das als Patient selber schreibt, irgendwie immer nie. Aber sobald da ein Brief kommt von einem Anwalt oder einer Kanzlei, wo du die so viele Mitglieder haben, wo du noch die Seite rumdrehen musst und es geht noch weiter, sobald dann es geht's. Kommt, dann geht's irgendwie. Und damit kalkulieren die Krankenkassen. Und das, also mein subjektives Empfinden.
Nicht nur die Krankenkassen.
Aber in dem Fall, ja.
Also ich meine, entschuldige mal bitte, aber lauf mal bitte voll bestrahlt. Also wir wissen ja alle, dass das auch unangenehm verbunden ist und auch Nebenwirkungen hat, ja, und bestimmt die ganze Krebsbehandlung auch. Steh da mal ohne Zähne, da ist doch jeder Tag einfach ziemlich lang verstrichen, ne? Ja. Also subjektiv, jein.
Ja, ich habe mir auch gerade gedacht,
muss, bis alle Kollegen aus dem Urlaub kommen.
Ja, ja. Und ich meine, der muss ja in der ganzen Zeit, muss der ja ohne Zähne rumgelaufen sein, während ihr euch da eingesetzt habt.
Ja, also es ging relativ schnell, Gott sei Dank. Das war mir auch ein großes Thema. Ein ganz großes Thema, jeder zweite Beratungsfall ist, da muss ich jetzt einen Paragraphen nennen.
Ich habe ein bisschen drauf gewartet, Dana.
ich kann nicht, ich lieb's. Die Aufforderung der Krankenkasse, einen Antrag auf Rehabilitation nach Paragraph 51 SGB 5 zu stellen. Während der Akuttherapie, teilweise noch im Krankenhaus, gibt es ganz oft, dass die Patienten ein Schreiben bekommen von der Krankenkasse. Stellen Sie doch mal den Antrag nach 51 SGB 5 auf medizinische Rehabilitation. Voraussetzung dafür ist immer, dass es ein ärztliches Gutachten geben muss vom MDK. Ist schon, also da, meistens scheitert es schon an diesem Punkt. Und da muss er halt ja vorgeben, dass es wirklich erheblich gefährdet ist oder gemindert ist, dass die Erwerbstätigkeit nochmal hergestellt wird. Und das klingt alles sehr juristisch. Die Patienten sagen hier, wieso soll ich denn jetzt hier eine Reha machen? Ich weiß ja gar nicht, wie meine Therapie ausgeht. Ich bin ja noch gar nicht fertig. Wieso soll ich denn das machen? Da ist aber eine Frist von 10 Wochen drin. Und wenn du die verstreichst, können sie dir dein Krankengeld streichen. Warum machen die das? Im besten Falle für die Krankenkasse ist, dass da rauskommt, dass du nicht mehr Erwerbstätigkeit nachgehen kannst, dass du in die Rente rutscht. Und jetzt denken alle, ja, Rente ist nicht so schlimm. Ja, aber so eine Erwerbsminderungsrente ist einfach mal 300, 400 Euro und viel, viel weniger als dein Krankengeld. Und teilweise wird es sehr forciert von den Krankenkassen. Die Patienten berichten teilweise, dass sie über Druck Anrufe von den Krankenkassen bekommen. Wie sieht es denn aus? Wir haben ihnen was zugeschickt. Schicken sie das jetzt mal zurück. Teilweise gibt es Schreiben, da steht drin, ja, wir haben hier den Antrag, stellen Sie doch mal nach 51, der MDK hat gesagt so und so. Und wir wissen ja, wir dürfen Sie nicht darauf zwingen, einen Rentenantrag zu stellen, aber wir haben das Formular schon mal beigepackt. Und nur mal für Sie zur Info. Und viele denken, ja, was die Krankenkasse da dann schickt, dann unterschreibe ich das halt, stelle das. Und die wissen gar nicht, Obacht, also ich sage immer ganz, Stopp, wenn ihr sowas habt, ihr seid noch in der Therapie, ihr wisst überhaupt gar nicht, wo die Reise hingeht. Wenn dann was mit Reha kommt, lasst euch beraten, gebt das ab, wenn ihr das nicht selber wisst. Die Bescheide sind unklar formuliert. Es ist nicht meistens nicht ersichtlich, dass es überhaupt ein Bescheid ist. Und denkst du, irgend so ein Formblatt, ja, tust du in die Schublade, heftest du
so
mal ab.
Info, ne?
Ja, genau, so ein Flyer. Rechtlich falsch, im Konjunktiv gehalten, verwirrend. Also wirklich, wo ich mir sage, dass die Krankenkasse ist ja auch so ein öffentlicher Träger, dass sowas überhaupt gibt in Deutschland. Das macht mich tief, tief betroffen, dass damit wahrscheinlich kalkuliert wird, dass du einfach schnell aus diesem Krankengeldbezug rauskommst. Du hast ja diese 78 Wochen, davon 6 Wochen Entgeltfortzahlung, dann sind es nur noch die 72. Und das ist einfach eine Kosten-Nutzen-Sache. Und das sind ganz viele Fälle. Und es hat während Corona ein bisschen abgenommen. Und jetzt ist es wieder massiv, dass die Leute ganz viele Schreiben bekommen und damit die Krebsgesellschaft, also wirklich zumindest die in Sachsen-Anhalt, echt ausgelastet sind und immer wieder sagen, nee, da gehst du in Widerspruch oder pass auf die 10-Wochen-Frist auf und unterschreibe hier nichts und stell keinen Rentenantrag. Das ist immer wieder das Gleiche, das ist ein ganz großes Thema und das fällt halt auf.
Also ich kann da nur sagen, ne, weil es ja immer so das Gefühl weckt, ja, ja, das passiert halt irgendwie nur den anderen, ne, wie so eine Krebserkrankung an sich, denkt man sich auch in so einem administrativen Albtraum. Also ich kann nur sagen, ohne wirklich ins Detail zu gehen, weil ich da, ne, mir ist das auch passiert.
Ja.
Also genau das, was du gesagt hast, was du jetzt schilderst, das ist auch mein Problem tatsächlich. Und bei mir hat das einfach bewirkt, dass ich sehr oft zur Psycho-Onkologin musste, weil das große Existenzängste bei mir ausgelöst hat, weil ich war zum Zeitpunkt meiner Erkrankung 30 Jahre alt, war aber noch natürlich im Erziehungsjahr und habe studiert, das dauert ja auch ein bisschen länger. So, jetzt brauchen wir uns nicht darüber zu unterhalten, wie hoch eine Rente bei mir ist. Also ich hatte wirklich Panikattacken und Beklemmungen, dass man mir meine Existenzgrundlage oder
die Zukunft eigentlich, ne?
Genau, die Zukunft, ne? Also was dann? Rente, was dann? Das ist so final, ne? Also natürlich sind sowas ist auch befristet und ne, aber es ist irgendwie, es steht im Raum und das reicht ja eigentlich schon, um einem in solchen Todesangstsituationen, wo man tausend andere Themen hat, einfach, das ist die Hutschnurplatz und das zieht sich wirklich, weil man sagt, wieso, sie haben es unterschrieben, wo? Ich habe nichts unterschrieben, ne? Und also ich kann nur sagen, das kann auch einen Rattenschwanz ziehen und es lohnt sich da wirklich auch juristische Hilfe in Anspruch zu nehmen, muss man einfach sagen.
Einige sagen, ist ja nicht so schlimm, stelle ich halt ja schon meinen Reha-Antrag. Was ist denn, wo ist denn jetzt hier das Problem und wie kommt ihr überhaupt auf Rente? Es gibt halt so einen Paragraphen noch, den 116 im SGB 6, da steht halt drin, wenn in dieser Reha rauskommt, zum Beispiel, wenn du die zu früh machst während deiner Akuttherapie, dass die nicht erfolgreich war oder dass irgendwas dazwischen gekommen ist, dann können die diesen Antrag, den du ja auf Reha, dass du wieder am Arbeitsleben teilnimmst, von Amts wegen umdeuten in den Rentenantrag.
Als Rentenantrag. Nein.
Und du weißt nicht, ich weiß nicht, wie es bei euch war, habt ihr nach der Reha den Bescheid direkt bekommen, was da, seid ihr arbeitsfähig oder so, habt ihr den ausgehändigt bekommen? Viele kriegen das erst über ihren Hausarzt mit. Und fallen dann aus allen Wolken, dass da drin dann steht, arbeiten kann die jetzt nicht mehr. Und so erfahren die das erst. Und dann sagen sie, ich war doch zur Reha. Nee, aber das ist jetzt, sie kommen jetzt schon ins Rentenverfahren. Und das ist so tricky daran. Deswegen bin ich euch so dankbar, dass ihr mir eine Stimme gebt, dass ich sagen kann, ey Leute, so geht's nicht. Also so, passt auf. Lasst euch nicht in diese Rente abschieben. Ich finde gut, dass es die gibt, aber wirklich erst nach der Akuttherapie, wenn man überhaupt weiß,
in welche Richtung,
und wenn man wieder klar denken kann, wenn man wieder sowas wie Alltag hat. Selbst ich nach 5 Jahren habe noch nicht meinen Alltag wie vor der Erkrankung, genau. Und das ist ja einfach dieser Zeitfaktor, dieser Druck, der aufgebaut wird, wie du sagtest, Paula, die Existenzängste sagen ganz viele, was soll nur werden, dann unterschreibe ich es halt, oh Gott, schnell ist man mal in eine Insolvenz abgerutscht, ne?
Mhm. Ja, klar. Mhm. Du hast dein Leben ja vorher nicht so ausgerichtet, dass plötzlich dieser Krebs kommt. Wer kann das schon planen? Ne? Es gibt viele laufende Kosten. Dann hast du erst noch das Krankengeld und da wird es eh schon alles total eng. Und wenn dann noch sowas, du dann plötzlich in so eine Rente rutscht, das darf man gar nicht vorstellen.
Also ich kann ja auch mal zur Abwechslung mal so einen Fall, habe ich jetzt erst kürzlich, ist auch wirklich nicht juristisch, ne? So ein Amateurfall hier. Aber ich finde es auch so krass, das ist auch so ein typisches Beispiel. Also ich kann das natürlich nicht mit Paragraphen untermauern, aber es geht um eine Frau.
Ich komme mir gerade vor wie in dem Crime-Podcast der Krebswelt.
Das ist
spannend, das können wir ruhig nochmal machen.
Das habe ich schon in der Vorbereitung gesagt.
Ja, wollen wir nicht noch einen machen?
Machen wir das nochmal, wir recherchieren nochmal. Und dann ziehen wir, dann brauchen wir auch so ein bisschen so Musik,
weißt du,
so
eine
Spannungsmusik.
Genau, wenn dann dieser Fixpunkt
singst mit Dana
und ihren True-Crime-Stories kommt.
Ja. Also ich erzähl mal, ne? Ja. Ich bin da auch aus allen Wolken gefallen, weil wie gesagt, ne, es gibt nichts, was es nicht gibt. Und ich war echt, ehrlich gesagt, total schockiert. Und zwar geht es um ein Schwerbehindertenverfahren, sage ich jetzt mal. Also es ist eine Patientin, die 5 Jahre sind um. Und sie sollte ihren Antrag auf Schwerbehinderung nochmal verlängern. So. Und man wird runtergestuft. Also man verliert diesen Schwerbehindertenstatus und sie wurde, glaube ich, auf 30, wie sagt man das denn? Man sagt
Grad,
Prozent.
Man sagt Grad
der
Behinderung.
Genau, Grad der Behinderung runtergestuft wegen der Folgeschäden. Und sie sagte dann so, Moment mal. Sie ist abladiert auf einer Seite, ne? Und dafür gibt es nur in Anführungsstrichen diese 30 Grad der Behinderung. Aber sie sagte, ich habe eine Sache, die habt ihr überhaupt nicht berücksichtigt. Ich habe einen aktiven Kinderwunsch und ich bin gar nicht fruchtbar. Ja. Und dann sagte der Amtsarzt, das hat hier überhaupt gar keine Relevanz. Ja. Bei Männern ist es so, dass die Entfernung eines Hodens aufgrund dieser Zeugungsfähigkeit viel mehr Grad der Behinderung gibt. Und das ist doch echt ein Unding.
Ja.
Ich habe mich darüber so geärgert. Ja. Ist das so, Dana? Oder ist das, habe ich mich
da
so
reingesteigt? Da würde ich wieder,
oder weißt du jetzt wahrscheinlich,
das Gleiche sagen, wie ich immer Alex sage, klagt es ein. Also ja, ne? Es gibt dazu, müsste ich jetzt nachgucken, gibt es dazu Rechtsprechung, die wird es nicht sehr geben. Also ich bin bei mir in der Behörde auch noch Schwerbehindertenvertretung. Ich weiß noch so ein bisschen rundum, so ein bisschen, also ich kenne mich da ein bisschen aus im Sozialrecht, habe selber jetzt den Fall, dass ich ein Jahr bevor meine Befristung, ich habe einen Grad der Behinderung von 60 wegen dieses Lymphknotenbefalls, ein Jahr bevor das abläuft, haben die mich jetzt angeschrieben und gesagt, ich soll ganz, ganz viele Befunde einreichen. Die sind jetzt der Meinung, dass ich nicht mehr schwerbehindert bin, dass es mir jetzt supi-dupi gut geht. Was es nicht geht, aber das fand ich halt auch wieder so ein bürokratischer Akt. Da hast du wieder einen Riesenstapel hingeschickt und das musst du ja erstmal bekommen von deinen Ärzten. Du musst ja erstmal sagen, so und so, mir geht's echt nicht gut und dann reicht halt nicht ein Arzt. Das gibt noch so Rechtsprechung, aber das Gute ist, dass ganz viele Gerichte auch unterschiedliche Rechtsprechungen haben und das eine Gericht in dem einen Bundesland sieht so, das andere Gericht sieht so. Und Sozialgerichtsverfahren sind jetzt nicht so teuer wie die normalen. Meinem Papa habe ich das durch, das habe ich auch nicht selber gemacht. Der kriegt jetzt eine Erwerbsminderungsrente, das haben wir auch eingeklagt. Und er musste auch auf keinen Kosten sitzen bleiben. Aber hätte er es nicht gemacht, hätte er die einfach nicht bekommen. Und deswegen wieder so, es gibt, dann sollte man sich an Fachanwälte für Sozialrecht wenden, die kennen sich da aus und denen kann man auch mal sagen vorher in der Beratung, ich hab Angst, wie viel Kosten kommen denn da auf mich zu? Und ein professioneller Anwalt sagt, passen Sie auf, ich habe hier mal was vorbereitet, so ungefähr, das kommt auf Sie zu, wenn Sie die, das muss man spüren, da müssen wir sagen, ah nee, da reden wir jetzt nicht mehr drüber, ach, das merken Sie dann, die Beine in die Hand nehmen und rennen, jemand anderen suchen.
Also schon eine Transparenz auch vom Anwalt.
Es wird halt einfach, es gibt halt ein Bundessozialgericht und wenn das halt noch nicht entschieden hat, da bei dem Fall müsste ich tatsächlich nachgucken. Kann das wirklich so sein, dass es einfach noch Rechtsprechung kann, wieder überholt sich auch immer. Deswegen, dann ist es halt einfach jetzt der erste Fall, der eben anders entschieden wird. Bei solchen Sachen würde ich auch sagen, wenn der Bauch sagt, nee, also ich finde das ungerecht und ein Anwalt sagt, ja, aber hier geht's nicht. Also wenn der Anwalt wirklich sagt, mir besteht wirklich eine Chance, dass wir da durchkommen, dann sich dagegen wehren und nicht einschüchtern lassen.
Im besten Fall hat man natürlich eine Versicherung für sowas. Ja, wir sprechen jetzt mal vom Worst Case.
Genau,
ne?
Ja. Ja, also das gibt es ja auch ganz oft, dass man eine Rechtsschutzversicherung hat. Und,
genau. Also wie gesagt, ne, ich bin aus allen Wolken gefallen und vielleicht gibt es ja unter euch jemand, der auch in dieser Situation ist, dass es um eine Verlängerung eines Schwerbehindertenstatus gibt und Kinderlosigkeit, ganz ehrlich, ist eine Beeinträchtigung. Das muss man klar mal sagen. Und wenn es bei Männern anerkannt ist und bei Frauen nicht, dann ist es aus dem Bauch heraus auch eine Ungerechtigkeit. Also sucht euch da ruhig den juristischen Beistand und hört mal auf unser aller Bauchgefühl. Haben wir jetzt alle mal so, ne?
Man sieht ja auch so einen Wandel, ne? Früher haben die Krankenkassen dieses Verfahren da, das zu dem
Einfrieren
noch nicht bezahlt. Ja, genau, dieses Fremdwort. Chemo-Brain, ihr kennt's, noch nicht bezahlt und jetzt ist es so ein bisschen schon mehr in den Fokus gerückt. Vielleicht ändert sich da was. Wenn natürlich niemand was macht, wird sich nichts ändern.
Ja.
Also wir haben es alle in der Hand.
Ja.
Es ist ein Kraftakt, aber mit der Unterstützung von Menschen wie Krebsgesellschaften und so muss man einfach, ich glaube, muss man die Angst nehmen, diese Schwelle zu übertreten und zu sagen, ja, ich will für mein Recht einstehen. Und das sind so viele Kämpfe. Und deswegen finde ich so schwierig, ne? Dass man denkt einfach so, oh, ich kann nicht mehr, nicht noch ein Formular, nicht noch irgendwas. Und deswegen, ich war damals ganz dankbar, den Anwalt einmal hinzugehen und der so, geben Sie es mir, ich mache das, überhaupt kein Ding.
Ja.
Oh, ich finde es auch so heilsam, ne? Also manchmal, also es klingt jetzt auch naiv, ne? Viele, die jetzt so, wenn man sich vielleicht um so Grundstücksgrenzen streitet oder mit jemandem um Geld, ne? Und man fragt, und wie ist der Sachstand? Da weiß man ganz anders Bescheid. Ich finde es total heilsam, dass ich sagen kann, ich weiß es nicht, ich muss mal meinen Anwalt fragen. Weil der kümmert sich um Korrespondenzen, um Antwortschreiben, der meldet sich, wenn er was braucht und ansonsten ist das Ganze in geritzten Tüchern. Und alleine das gut aufgehoben zu wissen, ne? Selbst wenn man am Ende vielleicht nicht am Ziel ist, sich nicht um diesen Kauderwelsch gekümmert haben und trotzdem aktiv zu sein, ist ehrlich gesagt eine wahnsinnige emotionale Entlastung.
Ja.
Und das ist wertvoll. Ja.
Genau. Und also die Krebsgesellschaften machen auch genau dasselbe. Die begleiten dich. Die können halt nicht vor Gericht auftreten, das machen sie nicht, aber die wissen dann, wo sie dich hinschicken sollen. Und da ist vielleicht erstmal eine gute Anlaufstelle oder eben, also ich würde jetzt nicht nur auf die Anwaltschaft Wert legen, aber die ist genauso gut. Aber man soll wirklich auf sein Bauchgefühl hören. Und wenn du merkst, ich habe eine Freundin, die hat sich mit ihrer Krankenkasse, die ist Beamtin, die ist privat versichert, über das Implantat tauschen nach einer Kapselfibrose gestritten. Und da musst du halt ganz viele intime Sachen nochmal deinem Anwalt sagen, und wenn du da merkst, nee, irgendwie fühlt sich jetzt hier überhaupt nicht richtig an, dann musst du das nicht machen. Das ist genau wie mit Ärzten, wenn du merkst, irgendwie ist da irgendwie keine Basis zwischen uns, dann musst du das, dann hör, versuch wieder deinem Körper zu vertrauen und deinem Bauchgefühl und dann mach was anderes.
Ja, dafür sind wir alle Menschen, ne? Also das muss man immer sagen. Ich finde, manchmal muss ich auch so mal eine Lanze brechen für Ärzte, Anwälte und alle Menschen, die uns irgendwie zuarbeiten, obwohl wir in aussichtsloser Situation sind, vermeintlich. Das hat ja auch so ein zwischenmenschliches Ding.
Ja.
Ne? Also manchmal mag man sich ja schlichtweg nicht. Das
genau.
ist ja auch berechtigt und normal und spricht ja nicht für eine negative Kompetenz. Also nicht, weil jemand einem nicht sympathisch ist, ist er nicht der richtige fachliche Vertreter. Aber das muss schon alles, also man braucht schon das volle Paket, gerade in solchen Situationen. Ne? Dana, wir haben noch Zeit für einen Fall und mir brennt es unter
schon
den Nägeln.
Also wenn du das warte schon.
Dann müssen wir zwei machen, weil ich habe so einen traurigen Fall jetzt noch mitgebracht.
Gott.
So, da ging es um eine Palliativpatientin, die war in Heidelberg beim Studienbord und da wurde eine Therapie vorgeschlagen, unter einem großen Überschrift Off-Label. Und da wurde sogar gesagt, ja, wenn du das und das Medikament nimmst, da sind irgendwie 12 Professoren und jedenfalls, die sich da Gedanken machen und die sich
also
damit
ganz kurz nochmal, Off-Label bedeutet, dass das Medikament eigentlich für etwas anderes
für eine andere Krebsart ist. Eine andere Krebsbehandlung zugelassen ist, aber dass es in dem bestimmten Fall auch helfen könnte. Und die haben sogar, also es ist ein Konsortium von 12 ganz schlauen Menschen, die haben gesagt, ja, sogar die Patientin könnte sogar damit geheilt werden. Also es ist nicht ausgeschlossen, dass sie sogar geheilt wird und das in einer palliativen Situation. Und die Patientin bekommt den Brief und der Onkologe hat sich total eingesetzt und hat auch ihr Onkologe zu Hause das alles in die Wege geleitet und die haben sich gefreut und dann geht das zum MDK. Und der MDK mit seinen zwei, drei Leute, die befassen sich das nochmal und die lehnen das ab.
Wir müssen noch mal ergänzen, was der MDK ist.
Ne? Der medizinische Dienst der Krankenkasse.
Das werden halt Fälle immer noch mal geprüft.
Ist sozusagen eine übergeordnete Instanz.
Ja. Von Ärzten, Wissenschaftlern, die das halt noch mal begutachten, ob das so sein muss.
Unabhängig, ne?
offiziell.
Sollte.
Also es ist halt
also er ist nicht an eine bestimmte Krankenkasse gebunden, er ist krankenkassenunabhängig. Genau. Das kann man ja mal formal so stellen.
Also man bekommt dieses Wort spätestens dann gesagt, wenn man das erste Mal Widerspruch eingereicht hat, wegen irgendetwas bei der Krankenkasse.
Genau. Und dann haben die das abgelehnt. Der Onkologe rief dann, wir haben das nicht mitbekommen, der rief dann bei der Krebsgesellschaft an und der hat geweint am Telefon.
Der Onkologe,
der das eingeleitet hat, der die Patientin betreut hat, der sie nach Heidelberg geschickt hat, der voller Hoffnung war, der wirklich, deswegen, es gibt auch Ärzte, die da wirklich Herzblut reinigen, der hat geweint am Telefon, gesagt, der weiß nicht, was er machen soll. Und wir haben alles versucht, wir wollten ins Widerspruch in eben diesen einstweilige Verfahren, was ich euch schon gesagt hat, und viele haben nicht das Geld, diese Krebsmedikamente sind richtig teuer, das irgendwie vorzuschießen, das war nicht da, und die Patientin ist am Ende verstorben. Also die hat die Therapie nicht bekommen. Und das sind immer.
Weil der Widerspruch zeitlich nicht durchgekommen ist? Oder
das war zu spät. Also hätte der MDK gesagt, nachdem Heidelberg gesagt hat, ja, klar, also die machen wir mit, tragen wir mit, dann hätte es noch eine gute Chance gegeben. Aber es hat sich einfach zu lange hingezogen und das haben sie dann nicht, haben wir nicht mehr hingekriegt.
Ich habe ja gehört, was die Dramatik vielleicht ist an der Sache. Also da sprechen 12, sage ich jetzt mal, in die Tüte, Onkologen und raten zu diesem Behandlungsweg im Off-Label.
Ja.
Das ist ja eine Behandlung, die für andere Krebsarten gang und gäbe ist und auch bezahlt wird. Und es gibt natürlich Indikatoren, dass es helfen. Das muss man ja auch alles belegen, bevor man sowas beantragt, warum sie vermuten, dass das funktioniert. Das kann ja zum Beispiel sein, dass im Ausland schon behandelt wird. Oder zum Beispiel, dass die Tumorsensitivität darauf anspricht und man deswegen vermutet. Also es wird ja schon belegt. Beim MDK, ich habe es so gehört, vielleicht kannst du noch mal was zu sagen, kann ja auch ein völlig fachfremder Arzt darüber entscheiden. Das heißt, es kann sein, dass es ja zum Beispiel gar nicht bei einem Onkologen auf dem Tisch landet, sondern bei einem
Orthopäden.
Ist es so?
Ja, es kann sein, Also und deswegen, die in Heidelberg, das ist die erste Anlaufstelle, das sind die Profis in Deutschland, wo wir hingehen. Ja. Gehen kann und das dann noch in Frage zu stellen, ich bin selber keine Medizinerin, das vielleicht war es auch eine Fehlentscheidung, aber die Wahrscheinlichkeit ist schon also ziemlich gering. Also ich hätte es gern, sie hätte es zumindest, dass ich es versucht hätte.
Versucht,
weißt du? So, das ist so diese Hoffnung, die im Keim erstickt wird, weißt du, wenn du genau wie der Onkologe, für den ist auch eine Welt zusammengebrochen. Der hatte so viel erreicht, dass auch ein zeitnaher Termin in Heidelberg gefunden wird. Es gibt ja so viele, die da warten, bis sie da mal begutachtet werden, dass es an so einer Bürokratie, an so einem nicht mehr durchführbaren Widerspruch, an so einer Zeit einfach scheitert, weil da irgendwie, das ist dieses Entschuldigung, aber dieses scheiß Fremdbestimmte an diesem Krebs, weißt du, wenn du einen Unfall hast, dann hat dir irgendwie jemand dein Bein kaputt gefahren, aber du kommst nie, also hast immer wieder, das ging mir selber so, sei es, ob ich jetzt noch mal Mama werden kann oder nicht, was bei mir nicht mehr der Fall ist, du wirst so fremdbestimmt von allem und dann bestimmen die auch noch über dein Leben am Ende des Tages.
Also,
und solche Sachen, die nehmen mich auch, da muss ich auch mal ein paar Tage dann erstmal nichts mehr machen. Die nehmen mich auch dann ganz dolle mit. Natürlich gibt es auch die guten Erfolgsgeschichten, zum Beispiel, ich will in eine Reha-Klinik und die bieten mir irgendwie eine Gurkenklinik an und ich möchte aber zum Beispiel was mit Naturmedizin oder vielleicht mal ans Meer. Dann helfen die auch bei der Formulierung. Das ist auch nochmal sowas, wo du sagst, hier hast du ein Erfolgserlebnis und dann reißen dich aber diese krassen Sachen, wenn es die Patienten dann nicht schaffen, ganz dolle runter. Und deswegen habe ich für mich beschlossen, die nicht alle persönlich kennenzulernen, weil das ist wahrscheinlich gut,
dass du dich da ein bisschen distanzierst auch davon. Ja. Ne?
Weil also das braucht man auch, weil man kann sich da gar nicht distanzieren. Nee. Man fühlt es ja. Ne?
Ja, du bist sofort, wenn einer das erzählt, du bist sofort wie war das bei dir damals? Man empfindet ja gleich.
Ja, so von der Verbundenheit ist ja sofort da.
Ja.
Ne? Was mir gerade einfällt. Ich wollte gerade sagen, ich hab nämlich mich vor ein paar Wochen mit einem Arzt unterhalten über genau dieses Thema. Ne? Der behandelt Hirntumore Und er hat gesagt, es ist so oft, dass sie genau wissen, was dem Patienten hilft. Ne? Und das ist ja, da geht es ja auch oft sehr, sehr um Zeit bei diesen Sachen. Und er sagt, er geht an die Decke, wenn er dann sagt, okay, wir machen die und die Therapie, weil ich weiß, nur das bringt was. Und dann sagt aber der MDK, nee, die machen wir nicht, wir machen diese Standardtherapie.
Genau.
Wo er genau sagt, ich weiß, dass die nichts bringt, ich bin der Arzt. Und da, also schrecklich, wenn ich dran denke, also das wird mir jetzt so bewusst, ne, wenn das dann so hingezogen wird, auch noch über so ein Verfahren. Mhm. Und dass ja jeder Tag, ne, die Chance, und ich will da jetzt gar keine Absicht hinterstellen, aber ist es vielleicht sogar Kalkül dabei, wenn man denkt, wenn ich es lang genug herauszögere, vielleicht haben wir das Problem dann einfach bald nicht mehr.
Ja, gerade in einer palliativen Situation kommt man da nicht umhin, mal so einen Gedanken zu verschwenden. Die müssen alle rechnen, die müssen alle ihre Kosten, dass ich verstehe das alles, dass wir hier nicht karitativ sind, aber wir sind ein Sozialstaat in Deutschland und das steht auch in unserer Verfassung und das kommt mir manchmal zu kurz bei solchen Sachen.
So, jetzt brauche ich mir, glaube ich, die Geschichte.
Oh Gott, die wollen wir noch was Schönes.
Ja, lass uns noch was Schönes zum Abschluss.
Was Schönes. Was Schönes. Ja, also was schön ist, dass wenn wir, wenn die Krebsgesellschaft Patienten begleiten, dass die Widersprüche fast immer erfolgreich sind. Also 60% von den Patienten gehen überhaupt nur in Widerspruch. Und von diesen 60% sind vielleicht so 80-90% erfolgreich. Und das ist schön. Das wäre vorher einfach, die hätten es halt nicht bekommen. Es wäre einfach eine Einsparung gewesen. Ich hatte mal mit einer Redakteurin Kontakt von einem öffentlichen Rundfunksender. Und der hatte ich das mal so gesagt. Und die war ganz heiß und gesagt, oh, da machen wir eine Geschichte draus. Und es ist dann nicht dazu gekommen, weil ihr Chef gesagt hat, nee, also da müssen wir schon Leute einblenden, die dann weinend vor der Kamera sitzen, so ein bisschen wie Bild-Zeitungsniveau. Und deswegen ist das Schöne daran, dass wir hier drüber sprechen, dass ich solche Themen ansprechen kann, dass ihr mir eine Stimme gebt. Und ich hätte so einen Podcast damals zu meiner Zeit der Erkrankung echt gebraucht. Und ich bin so froh, dass es euch gibt und dass ihr einfach Hoffnung und Zuversicht streut.
Ach, danke schön, Dana, für die Blumen, aber verabschiede dich gar nicht in so großen Worten, weil wir sind uns einig, wir möchten dich wiedersehen, wir brauchen eine neue Folge True Crime mit Dana.
Ja,
ja. Weil ich glaube, dass man es sichtbar machen muss.
Ja.
Also es soll gar nicht zur Abschreckung dienen, also ihr habt das ja immer wieder gehört, dass wir ja auch auf die einzelnen Institutionen verwiesen haben. Also es lohnt sich auf jeden Fall dahin zu gehen, bevor ihr die Schublade zumacht. Und in manchen Fällen erkennt sich der eine oder andere wieder. Ich hatte auch viele Aha-Effekte. Mhm. Und danke, dass du bei uns warst. Vielen Dank.
Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Ja, war richtig schöne Folge mit dir, Dana. Und ich sehe da so eine Serie, so ein Feature. Weißt du, da gibt's doch auch immer so bei so Sendungen, wenn dann so, ja, es kommt hier die Promi-Expertin oder so. Und bei uns kommt die True-Crime-Expertin.
Genau. Darf ich noch was sagen? Noch ganz
aber
kurz
vor sehr, sehr, sehr gerne.
Es gibt natürlich auch Ärzte, die ganz toll sind, die auf Augenhöhe sind. Und da wollte ich mich bei meinen Ärzten bedanken, dem Chefarzt Dr. Lansch und der Oberärztin Frau Dr. Scholz aus Halle vom Elisabeth-Krankenhaus. Und ich habe denen das schon oft geschrieben und gesagt, aber wenn alle Menschen so wären wie die Welt wäre eine bessere.
Ich habe richtig Gänsehaut, Dana, das ist so schön.
Auch. Also Grüße gehen auch von uns raus.
Ja.
Also auch das ist wichtig. Man muss ja nicht immer meckern und klagen.
Nein.
Sondern wenn Zeit für ein lobendes, freundliches Wort ist, also da wird die Welt auch besser. Da glaube ich ganz fest dran.
Ja.
Super.
Vielen
Grüße gehen raus und bis zum nächsten Mal.
Gut, vielen, tschüss. Vielen Dank. Tschüss, Dana.
Bleib schön gesund. Tschüss.
Ja, du auch.
Danke, tschüss.
Die Region Ahrweiler in Rheinland-Pfalz, die unter den Kennern für ihre Gastfreundschaft und Weinkultur bekannt ist, gelangte durch die Flut und die verheerenden Konsequenzen zu trauriger Berühmtheit.
Jetzt gibt es natürlich da viele Winzer und Gastronomen, die wirklich alles verloren haben. Weil was hat in diesen Fluten überlebt? Die Weine sind davongespült worden, aber da sie ja gut verschlossen sind, kann man sie natürlich noch trinken und diese Weine sind auch noch da. Jetzt ist es so, dass die geborgen worden sind und natürlich kann man so eine Flasche, die so ein verschlammtes Label hat, jetzt nicht mehr im Supermarkt oder im Weinhandel verkaufen. Und deswegen hat sich das Label Flutwein überlegt, sie verkaufen genau die Flaschen so, wie sie sind und die Einnahmen kommen den Menschen vor Ort dann zur Hilfe beim Wiederaufbau.
Genau, also mit dem Verkauf dieser geretteten Weine sollen die Wiederaufbauten unterstützt und die Menschen vor Ort finanziell geholfen werden. Und ihr gelangt zu der Aktion unter www.flutwein.de oder ihr unterstützt mit einer Spende unter www.startnext.com/flutwein. Vielen Dank.